Ich freue mich, dass ich heute Morgen bei euch sein darf und bringe auch liebe Grüße von den Geschwistern in Neuenstein mit. Ich habe uns für den heutigen Morgen einen Text ausgesucht aus dem Hebräerbrief, und zwar aus dem 13. Kapitel des Hebräerbriefes. Und ich werde dort zwei Verse mit uns gemeinsam lesen, und zwar Vers 20 und Vers 21 aus dem 13. Kapitel des Hebräerbriefes. Und was wir hier lesen, ist ein Segen, ein Segensgruß, den der Schreiber des Hebräerbriefes den Geschwistern mit auf den Weg gibt, dieser Gemeinde oder auch der Christen, die diesen Brief dann auch lesen. Er wurde ja wahrscheinlich als ein Rundschreiber weitergereicht. Wir haben am Anfang des Hebräerbriefes nicht eine bestimmte Adresse, wo wir sagen könnten, der kam an einen einzigen Ort hin. Und so sollte sie am Ende dieses Briefes etwas noch mitnehmen als Gemeinschaft, als Kinder Gottes, als Gemeinde, um nun den Weg weitergehen zu können. Und dieser Segensgruß, der lautet in folgender Weise: Hebräer 13, Vers 20 und 21. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich möchte ganz kurz am Anfang noch mit uns still werden und beten. Wir können aber dazu sitzen bleiben. Herr, wir kommen zu dir und durch dich zu unserem himmlischen Vater. Wir danken dir, unser himmlischer Vater, dass du deinen Sohn gesandt hast, damit wir durch ihn leben können. Durch seine Erlösung, durch seine Gnade. Und nun wollen wir heute Morgen diese Verse uns betrachten. Du hast sie mir aufs Herz gelegt. Es ist dein Wort, es ist deine Botschaft. Herr, hilf zum Hören und schenke Gnade zum Reden. Amen. Amen. Wenn man ganz am Ende dieses Briefes zwei Verse liest und diesen Segensgruß dann auch hört, dann ist es im Grunde genommen sehr interessant zu wissen, wer wird dort überhaupt noch am Ende mit diesem Segen entlassen? Um welche Gemeinde, um welche Christen handelt es sich denn? Sie werden uns ja im Hebräerbrief durchaus vorgestellt, und wir finden da einige Bemerkungen über sie, die ich am Anfang dieser Predigt kurz mit uns durchgehen möchte, damit wir wissen, um welche Menschen handelt es sich hier? Wie stehen sie? Was haben sie denn für eine Lebenssituation? Und was soll dieser Segensgruß für sie für eine Bedeutung haben? Im Hebräer 5, Vers 11, heißt es einmal über sie von dem Schreiber des Briefes und denen, die ihn damals umgeben haben: Darüber haben wir, über das Heil, darüber haben wir viel zu sagen. Und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr, also denen er den Brief geschrieben hat, weil ihr im Hören träge geworden seid. Wenn wir das lesen, dann tun wir ganz gut daran, nicht einfach nur zu sagen, ach, das sind ja wieder mal so Christen, denen unterwegs die Luft ausgegangen ist, die vielleicht liberal geworden sind oder nachlässig geworden sind, sondern es wäre ganz hilfreich und gut für uns, dass wir uns selber da auch anschauen und nüchtern und mit Demut auch überlegen, sind das nicht auch unsere Erfahrungen, die wir zuweilen machen, dass wir träge werden können, gerade auch im Hören auf das Wort Gottes. Ich mache diese Erfahrungen. Und ich glaube, ihr macht sie genauso. Von daher ist das ganz gut, dass wir uns damit einordnen. Wir haben zuweilen damit zu ringen, auf Gottes Wort zu hören, ob es persönlich in der stillen Zeit ist oder ob es nun im Gottesdienst oder in einer Bibelstunde ist. Wir kennen das, dass man da auch nachlässig, disziplinlos, faul werden kann, träge werden kann, was dieses Wort eben auch meint. Also so werden sie uns zum Teil beschrieben. Das ist nicht alles, was über sie gesagt wird. Gott sei Dank, sie sind wirklich Kinder Gottes. Sie kennen den Herrn und sie lieben den Herrn, aber sie haben durchaus auch zu kämpfen und zu ringen. Und im Hebräer 10, da wird uns, das sage ich uns alles jetzt zur Einleitung, damit wir diese Gemeinde oder die Kinder Gottes, die da angesprochen werden und denen den Brief geschrieben wurde, damit wir sie etwas kennenlernen. Also Hebräer 10, Vers 32 und folgende, da heißt es, gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, könnt ihr euch noch daran erinnern, an die Zeit, als ihr erleuchtet wurdet? Als ihr den Herrn Jesus Christus kennengelernt habt, also da geht jetzt nun das hin, die Gedanke von dem Schreiber des Hebräerbriefes, gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt, als ihr teils durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt und teils Gefährten derer wurdet, denen es so erging. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Sie haben am Anfang ihres Glaubenslebens durch viele Schwierigkeiten hindurch sich ringen und kämpfen müssen, ja, den Weg mit dem Herrn Jesus gehen müssen. Aber der Herr hat ihnen geholfen. Sie waren in dieser ersten großen Liebe für den Herrn bereit, manches auf sich zu nehmen. Aber nun sagt ihnen der Schreiber dieses Briefes, werft nun eure Zuversicht nicht weg. Und das hat ja einen Grund. Im Laufe der Jahre, im Laufe ihrer Nachfolge hat der dauernde Kampf, die fortwährende Belastung dafür gesorgt, dass ihre Hoffnung, ihre Zuversicht nicht mehr die gleiche ist. Vielleicht kennen wir das ja auch. Ich will gar nicht vielleicht sagen, sondern ich sage es euch einfach, wir kennen das. Wir wissen auch darum sehr gut Bescheid. Am Anfang des Glaubenslebens, wenn der Herr Jesus einen errettet, wie eifrig und feurig kann dann da doch auch ein Kind Gottes sein. Und es ist ganz einfach, die Verheißungen des Herrn Jesus in seinem Wort für einen persönlich dann auch zu ergreifen und daran zu glauben. Aber wenn die Jahre dahinziehen und wir schreiten voran und die Lasten werden vielleicht nicht weniger, sondern unter Umständen noch mehr, dann ist es durchaus denkbar, dass diese Zuversicht angefochten ist. Ich kann euch ja auch ganz direkt fragen, habt ihr heute noch die Zuversicht, die ihr am Tag eurer Errettung hattet oder in der ersten Zeit nach eurer Errettung? Habt ihr noch die gleiche Freude, die gleiche Hoffnung? Wir haben damit zu kämpfen. Und wir können genauso wie die Geschwister, die hier diesen Brief bekommen haben, davon reden, was er dann im 12. Kapitel ihnen auch noch zu sagen hat. Und zwar den, also Hebräer 12, Vers 3, da fordert er sie auf, ab Vers 1 und folgende auf den Herrn Jesus zu schauen. Und dann sagt er Vers 3, denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Nicht ermüden, nicht ermatten. Das muss man nur dann sagen, wenn die Möglichkeit besteht, dass jemand ermüdet und ermattet. Und auch da können wir wieder sagen, jawohl, das kennen wir auch. Wir wissen sehr wohl darum, was es heißt, zu ermüden und zu ermatten. Also, so können wir sie etwas uns vorstellen, die Menschen, die diesen Brief bekommen haben. Und jetzt kehre ich zu meinem Text zurück. Jetzt haben wir die Grundlage, damit wir so ein klein wenig auch wissen, mit wem wir es hier zu tun haben und was ihnen am Ende dieses Briefes nun wirklich helfen soll, was ihnen ein Segen sein kann. Und jetzt lese ich nochmal diese zwei Verse, Hebräer 13, 20 und 21. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also ein Segen für eine angefochtene Gemeinde. Derjenige, der also noch nie Anfechtung erlebt hat, er darf gerne jetzt aufstehen und sagen, also das ist für mich ja gar nichts, was ich kenne. Wir alle kennen Anfechtungen. Wir alle kennen solche Zeiten, wie ich sie uns gerade geschildert habe, wo man träge werden kann, wo man müde werden kann, die Seele ermattet, wo man die Zuversicht verliert. Was kann da helfen? Wer kann da helfen? Wie kann ich in einer solchen Zeit überhaupt für mich wieder besser zurechtkommen? Hier haben wir die Antwort. Hier haben wir etwas, wo sie drauf schauen konnte, wenn sie am Ende diesen Brief dann auch gelesen habe und die letzten Zeilen dann auch vor ihre Augen gekommen sind, dann stieß es sie auf diese zwei Verse. Der Gott des Friedens, der Vater ist hier gemeint, wenngleich natürlich der Sohn und der Heilige Geist genauso auch als dreieiniger Gott in Gottes Friedens sind. Aber hier ist der Vater gemeint, der Gott des Friedens, aber der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat. Alles beginnt mit dem göttlichen Frieden, der hier zuallererst erwähnt wird. Der Frieden, der durch den Vater und durch den Sohn zu uns gekommen ist. Aber es ist kein Frieden der Gefühle, so wie wir ihn gerne immer fortwährend hätten, dass wir sagen könnten, ich fühle mich immer friedevoll, ich fühle mich immer, als würde ich also ganz ruhig sein können in diesem Frieden Gottes. Unsere Gefühle sprechen oft eine ganz andere Sprache. Und wenn man so wie hier die Geschwister, denen der Brief geschrieben wurde, müde und matt und ohne Zuversicht ist, auch vielleicht zu ringen hat mit dem eigenen Eifer, dann ist es mit dem Frieden durchaus auch so, dass man vielleicht darunter leiden kann. Was ist jetzt mit meinem Frieden? Warum fühle ich ihn nicht? Warum spüre ich diesen Frieden nicht? Es ist durchaus möglich, dass du ihn nicht spürst, aber er ist da, der Friede Gottes. In Römer 5, Vers 1 heißt es, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, und dies gilt nun allen Kindern Gottes, die durch Gottes Gnade wiedergeboren sind, neue Menschen sind, den Herrn Jesus Christus kennengelernt haben als ihren Erlöser. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Wer hat mich gerechtfertigt? Nicht ich mich selbst, nicht ich mit meinen eigenen Werken. Mein Friede basiert nicht auf der Grundlage meines Tuns. Noch nie war das die Grundlage für meinen Frieden. Noch nie in meinem eigenen Leben als Kind Gottes war mein Tun die Grundlage für meinen Frieden. Es war immer das Werk des Herrn Jesus Christus. Es war immer sein Wohlgefallen, den er beim himmlischen Vater hatte, seine Gerechtigkeit, die Erfüllung des Gesetzes durch ihn. Es war immer sein Opfer, welches mir Frieden gebracht hat. Und das muss ich wissen, wenn ich in meinen Gefühlen keinen Frieden mehr empfinde. Manche fangen dann an, jetzt tue ich ein paar gute Werke, dann werde ich wieder Frieden haben. Ich kann von mir aus keine guten Werke tun. Alle meine Werke, auch die besten, sind leider durchsäuert von meiner eigenen Sünde. Ich bin nicht gut. Und von daher ist das der falsche Weg, den Frieden dann auch wieder ganz neu für sich genießen zu dürfen. Aber wenn ich dann eine kurze Zeit auf die Seite trete, und ich schaue mir das Werk des Vaters an, der der Gott des Friedens ist, wie er seinen Sohn gesandt hat auf diese Erde, um das Werk zu vollbringen, was ich nicht vollbringen konnte. Nämlich sein Gesetz, was mir gilt, zu halten und meine Sünde auch zu sühnen. Wenn ich dann darauf schaue, habe ich wieder Frieden. Es ist vollbracht. Er ist mein Friede. Dieser Gott, der Vater wie der Sohn, habe für meinen Frieden gesorgt. Und diesen Frieden kann mir niemand nehmen. Auch wenn ich jetzt müde, auch wenn ich jetzt ohne Zuversicht bin, auch wenn ich jetzt unter Umständen träge oder faul oder disziplinlos bin, auch dann bin ich immer noch ein Kind Gottes. Auch in Schwierigkeiten bleibt mein eigenes Kind, ich habe 5 Kinder, mein Kind. Es wird nicht wegen diesen Schwierigkeiten nicht mehr mein Kind sein. Freut ihr euch an eurem Frieden? Ich hoffe es. Und ich hoffe, ihr könnt diesen Segen für euch auch annehmen, dass der Herr euch sagt, ich bin der Gott des Friedens. Und mitten hinein in deine Umstände, in denen du dich jetzt befindest, möchte ich dir meinen Frieden zukommen lassen. Ein Geschenk, eine Gabe, eine Gnade, etwas, was er uns gibt aus sich heraus, was wir nicht uns verdienen können. Aus Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, nicht aus euch selbst, auf das sich niemand rühme. Gott ist es, er schenkt uns diesen Frieden. Freuen wir uns daran. Lassen wir uns diesen Segen einer sein, den wir annehmen und den wir im Blick auf den Herrn Jesus dankbar auch genießen. Aber in unserem Text ist ja noch ein anderer Segen erwähnt und den möchte ich auch noch hier ansprechen. Es ist nämlich erwähnt, wie der Vater den Sohn aus den Toten heraufgeführt hat und wie er es getan hat durch das Blut eines ewigen Bundes. So steht es hier. Und wie er, der Sohn, beschrieben wird, der große Hirte der Schafe. Wir haben jetzt erst gerade Auferstehung des Herrn Jesus Christus gefeiert. Ostern war jetzt erst vor einiger Woche. Der Herr Jesus ist für unsere Sünde gekreuzigt worden und der Herr Jesus ist auferstanden für uns. Die Auferstehung, was ist das eigentlich, was es für eine Bedeutung, also was für eine Bedeutung hat die Auferstehung eigentlich? Was für ein Trost soll denn für die, die diese Verse lesen, da sein, wenn sie lesen, dass der Vater den Sohn aus den Toten heraufgeführt hat? Habt ihr euch mal diese Frage gestellt? Was für ein Trost darf ich haben morgen Montag, wenn ich diesen Vers lese, der Vater hat den Sohn aus den Toten heraufgeführt. Was hat das für eine Bedeutung für mich? Er hat das Opfer angenommen, was der Sohn gebracht hat. Auch hier können wir im Römerbrief im Kapitel 4, Vers 25 genau dies auch lesen und können es miteinander aufschlagen. Ich lese es uns gerade mal vor. Da heißt es von dem Herrn Jesus, der unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Was heißt das? Ich bin gerechtfertigt. Das heißt nichts anderes, als dass ich vor dem himmlischen Vater mit der Gerechtigkeit Jesu durch den Glaube umgeben werde. So gerecht, wie der Herr Jesus ich selber sein darf. Im Glaube, im Vertrauen auf seine Gerechtigkeit wird mir diese Gerechtigkeit angerechnet. Das heißt, wenn ich hier lese, dass der Vater den Sohn aus den Toten heraufgeführt hat, dann möchte er mir sagen, wie damals denen, die diesen Brief bekommen haben, ich bin mit dir klargekommen. Ich habe dich so zurechtbringen können durch meinen Sohn, dass du nun für mich annehmbar bist und nun dein Leben ein neues Leben sein darf, indem du für mich lebst. Ein neues Leben. Ein Leben, wo ich vor dem himmlischen Vater angenommen wurde als sein Kind. Ein Leben, wo ich zurechtgebracht wurde durch die Gerechtigkeit Jesu Christi. Ein Leben, wo ich die ganze Erneuerung auch erfahren darf, die mir die Wiedergeburt und aller weiteres Segen, den ich auch haben darf durch das Werk des Heiligen Geistes, den ich dann auch erfahren darf und sehen darf und merke und spüre darf. Wir sind zuweilen müde, wir sind zuweilen ohne Zuversicht, wir sind zuweilen ohne Disziplin. Wer vermag mir jetzt in dieser Situation zu helfen und ein Trost zu sein, wenn nicht der, der aus den Toten auferstanden ist, der den Tod überwunden hat? Der Tod im Topf, den kennen wir für uns. Ihr habt ihn in eurem Topf und ich habe ihn in meinem Topf. Von daher muss ich wissen, wer in der Lage ist, mit dem Tod umzugehen, ihn zu überwinden. Wenn man mit Menschen zusammentrifft, kann man ganz deutlich spüren, wer aus der Auferstehungskraft Jesu Christi lebt und wer aus seiner eigenen Kraft lebt. Wer aus seiner eigenen Kraft lebt, ist stolz, weil er Kraft hat, weil er etwas kann. Er kann reden, er kann denken, er kann arbeiten, er kann etwas tun mit seiner Fähigkeit und seiner Gabe. Aber der aus der Auferstehungskraft Jesu Christi lebt, hat abgeschlossen mit seiner eigenen Kraft in gewisser Weise. Nicht, dass er aufgehört hat, sie zu gebrauchen, aber es ist nicht die Grundlage für seine Hoffnung. Er hat begriffen, dass er in den entscheidenden Punkten seines Lebens mit seiner eigenen Kraft nichts erreichen kann, dass er keine Fähigkeit hat, zum Beispiel zu Gott zu kommen. Er mit seiner Kraft kann nur von Gott weglaufen. Niemand wird zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn sieht. Es ist keiner gerecht. Wir taugen alle nichts, sagt der Paulus im Römerbrief im 3. Kapitel. Das ist gar nicht angenehm. Ich tauge nichts mit all meiner Gabe, mit all meiner Fähigkeiten, mit all meiner eigenen Kraft. Ich kann es gebrauchen, ich kann es verwenden, ich kann es immer wieder einsetzen, aber das wird mir nicht letztendlich helfen können auf meinem Weg, den ich gehen möchte mit dem Herrn Jesus Christus. Da brauche ich eine Kraft, die mich überwinden kann und meine Eigenliebe, diese negative Eigenliebe, ich möchte es mal sagen, diesen Stolz, diesen Hochmut, dieses immer nur an sich selbst denken, der das überwinden kann. Eine Kraft, die erneuern kann. Eine Kraft, die mich dahin bringen kann, mein Leben zu verlieren, damit ich es gewinne. Eine Kraft, die mich dahin bringen kann, zuallererst Gott zu lieben. Meinen Nächsten wie mich selbst. Eine Kraft, die mir helfen kann, wenn ich träge geworden bin zum Hören. Was macht ihr denn, wenn ihr in eurer Bibel, wenn ihr sie aufschlagt, gar nicht mehr diese innere Aufregung verspürt, auf den Herrn aller Herren hören zu können? Was tut ihr dann? Ich kann immer nur eines tun und ich kann immer nur das eine ihm zurufen: Herr, erbarme du dich über mich. Und schenke es mir in deiner Gnade, dass ich jetzt Freude an deinem Wort haben kann, dass ich es hören kann, wie ein Jünger hört. Leite mich durch deinen Geist in deine Wahrheit. Bitte gewöhnt euch nie daran, das Wort Gottes zu lesen und keine Freude daran zu haben. Wenn man sich daran gewöhnt, das ist ganz gefährlich. Macht es so, dass wenn ihr selber spürt, diese Trägheit ist da, dass ihr sagt: Herr, jetzt brauche ich deine Auferstehungskraft. Dass ich aufstehe, dass ich weitergehen kann, dass ich Freude an deinem Wort haben kann. Das ist der Trost, das ist der Segen, den hier am Ende die Gemeinde erhält, den sie hören darf und den sie aufnehmen darf. Es ist nun der große Hirte seiner Schafe ist, der ihnen hier vor Augen gestellt wird, der alle Verpflichtungen erfüllt hat, den Bund erfüllt hat, den Gnadebund. Die Vereinbarung, die der Sohn mit dem Vater hatte: Ich bin gekommen, um seinen Willen zu tun. Er hat alle Verpflichtungen erfüllt. Und wenn ich aber von meiner Seite aus in meiner Verpflichtung merke, ich erfülle sie nicht, ich habe nicht das Vertrauen, die Hoffnung, die Zuversicht, die ich haben sollte. Ich bin müde geworden. Ich kann meine Pflicht nicht erfüllen. Da muss ich jemand haben, der dazu in der Lage ist. Das ist der Trost. Das ist der Trost des himmlischen Vaters, dass er uns auf den Sohn hinweist und sagt: Er hat sein Opfer am Kreuz gebracht und alle Verpflichtungen erfüllt, die ich ihm auferlegt habe. Er hat das Gesetz erfüllt. Er hat die Sünde für Sünder gesühnt. Hier ist jemand, der alle Verpflichtungen erfüllt hat. An ihn darf ich mich wenden, wenn ich spüre, dass ich sie nicht erfüllen kann. Hast du Schwierigkeiten vielleicht damit, den Herrn Jesus zu bezeugen? Hast du Schwierigkeiten damit, gehorsam zu sein? Nun, er ist der gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Er ist derjenige, der den Vater bekannt hat. An ihn darfst du dich wenden, ihm darfst du vertrauen, dass er in der Lage ist dazu, dich dahin zu bringen, all deine Verpflichtungen zu erfüllen. Er ist der große Hirte seiner Schafe. Auch hier haben wir ein Wort, was damals die Zuhörer, die den Brief vorgelesen bekommen haben, in ihren Gemeinden, was sie trösten sollte. Aber dazu musste sie dann schon bereit sein, ein Schaf zu sein. Manch einer tut sich damit schwer, sagt, ich bin kein Schaf, ich bin ja selber ein Hirte. Ich möchte selber führen, leiden, bestimmen. Alle, die ihr schon Kinder gehabt habt und die jetzt erwachsen sind, die wissen das, die Mütter und die Väter, wenn die Kinder von sich aus sagen, das kann ich selber. Das kann ich selber, ich brauche da keine Hilfe. So sind wir manchmal als Kinder Gottes. Ich kann es selber, ich kann selber entscheiden. Ich mache jetzt diese Entscheidung für diesen Beruf. Ich mache jetzt diese Entscheidung für irgendetwas ganz Wichtiges in meinem eigenen Leben. Ich muss gar nicht vorher den Herrn fragen, deswegen, ich muss nicht wirklich auch von ihm eine Ermutigung, eine Bestätigung, eine Hilfe haben, diesen Weg für mich zu entdecken. Für die ist es kein Trost, wenn von dem Herrn Jesus Christus als von dem großen Hirten seiner Schafe gesprochen wird, weil sie sind keine Schafe. Sie können selber sich ernähren, sie können selber ihren Weg finden und sie gehen selber in die Irre. Das sagt die Bibel. Wir alle gingen in die Irre. Aber wenn ich jetzt ein Schaf bin, dann habe ich einen großen Hirten. Wohin führt er mich? Ganz einfach, er führt mich zu sich nach Hause. Das ist das Ziel. Das Ziel ist nicht hier auf dieser Erde. Bitte denkt daran, wenn ihr euren Weg mit Jesus geht. Es geht dem Herrn Jesus nicht darum, uns hier auf dieser Erde das schönste Leben zu schenken, was wir uns nur vorstellen können. Dann hätte nämlich der Paulus versagt, der Petrus hätte versagt, dann hätte ein Mose versagt, der 40 Jahre lang durch die Wüste gereist ist. Sie alle hätte versagt. Es geht nicht darum, dass wir hier ein Leben führen können, dass wir also sagen, wunderschön, herrlich. Es geht darum, diesem Hirten zu folgen. Führt er dich gerade durch schwierige Zeiten? Dann bedenke, dass er mit diesen schwierigen Zeiten etwas vorhat, um dich zu segnen. Dass er dich prüft, dass er dich läutert, dass er dich reinigt, dass er dich verändert und umgestaltet in sein eigenes Bild. Aber wenn du gerade Mangel hast, wenn du gerade von deiner Seite aus sagst, ich möchte mich gerne freuen, aber ich kann mich nicht mehr freuen, ich möchte gerne mich ernähren in meinem Herzen, nicht in meinem Magen, der wird unter Umständen immer größer, eher gesagt der Bauch, sondern im Herzen, in meiner Seele, ich möchte mich ernähren, ich möchte wirklich Erfüllung haben für mein Leben, dann steht da der vor dir, der sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben und Leben im Überfluss haben. Und du darfst dich an ihn wenden. Er führt dich zu seiner grünen Aue, zu seinem stillen Wasser. Dazu steht er. Das ist eine Verheißung, die ich immer wieder ergreifen darf. Wirklich, ich darf sie für mich auch ergreifen. Er ist der große Hirte der Schafe. Komm zu ihm mit deiner Anliege. Wir kommen viel zu wenig zu ihm mit unserer Anliege, mit unseren Gedanken, mit unserem Herzen. Wir denken und denken und denken und zermartern uns in unserem eigenen Herzen, aber wir sagen das alles gar nicht dem Herrn. Das Schaf hat keine Probleme zu mähen oder zu muhen. Naja, es muht nicht, weil es kein Kuh ist, aber es mäht, wie auch immer. Das macht es einfach. Da ist die Hirte. Der ist für mich zuständig. Mir geht's nicht gut. Jetzt gehe ich zu ihm. so sollten wir es auch tun. Aber ich möchte noch zu dem kommen, was hier auch am Schluss noch steht und was auch ein Segen da sein soll. Da heißt es nämlich, dass eben dieser himmlische Vater durch seinen Sohn, durch diese Erlösung, die er gebracht hat und die der Heilige Geist dann nachher anwendet in unserem eigenen Leben, dass er dadurch uns vollendet in allem Guten. Ja, es gibt in der Gemeinde Jesu einige, die sind damit gesegnet. Und es ist wirklich ein Segen, wenn man das auch immer wieder erfahren darf, dass also sie diese Zuversicht haben und wissen, alles wird gut im göttlichen Sinn. Alles geht den Weg, den der Herr auch gehen möchte. Die Erde ist des Herrn und die Fülle darin. Alles muss mir zum Besten dienen. Es gibt wirklich in der Gemeinde Jesu einige, die da weniger Probleme haben, die da ganz, ganz, ganz auch kindlich vertrauen können. Aber es gibt ganz viele, die sich diese Frage stellen. Und es gibt einige, die sogar sehr zweifeln, ob es mit ihnen gut ausgehen wird. Ob sie wohl zur Vollendung kommen. Kennt ihr das nicht? Schaut auf sich. Manchmal ist das ja ganz nützlich. Es ist nicht gut, zu sehr auf sich zu schauen. Aber so zur Selbstprüfung ist es manchmal ganz gut. Und dann aber, wenn man sich selbst prüft, dann sieht man so vieles, wo man sich dafür schämt. Wenn wir uns im Lichte Gottes, im Lichte seines Wortes prüfe, gibt es ganz viele Dinge, wo wir im Herzen traurig darüber sind. Es gibt Dinge, die uns Unruhe bereiten. Es gibt Dinge, wo wir sagen, da kommen wir nie darüber hinweg. Ich bin jemand, der von seiner Person, ich bin jemand, der von seinem Wesen, von seiner Persönlichkeit so und so gestrickt ist. Ich schaffe das nie. Andere können das, ich aber nicht. Ich hab dieses Problem und ich weiß nicht, wie ich das in den Griff kriegen kann. Wir haben alle diese Probleme. Hier sitzt niemand und hier steht niemand, der nicht davon wüsste. Sünder sind wir. Aber einer ist in der Lage, mich zu vollenden und euch zu vollenden. Jetzt überlegt euch, diese Geschwister, die diesen Brief bekommen haben, die haben das alles gehört und gelesen. Und sie sind vielleicht auch innerlich jetzt ganz geschunden und sagen, ja, wenn wir das alles so überlegen, dann stimmt es ja, was der uns geschrieben hat, dieser Briefschreiber. Ob es der Paulus oder andere war, ganz dahingestellt. Es stimmt ja. Wir sind wirklich müde. Wir sind ohne Hoffnung. Wir sind träge geworden. Aber hier steht ja etwas, was wir jetzt annehmen können und ergreifen können. Er wird euch in allem Guten vollenden, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, nicht durch mich, nicht durch meine Kraft, wenngleich diese ganze Kraft notwendig ist im Reiche des Zieles. Aber nicht dadurch kann es gelingen, sondern durch Jesus Christus. Wenn es auf meine Kraft ankäme und wenn es auf eure Kraft ankäme, wäre es unmöglich, das Ziel zu erreichen. Ihr und ich, wir können es nicht erreichen. Wir können uns nicht selber heiligen. Wir sind nicht in der Lage, uns selbst zu heiligen. Christus ist uns zur Heiligung gemacht. 1. Korinther 1 am Ende des Kapitels 30, 31, könnt ihr selber nachlesen. Was mache ich jetzt, wenn ich das jetzt gelesen habe? Was mache ich jetzt, wenn ich für mich gehört habe, dass da einer in der Lage ist, mir Friede zu bringen, einer in der Lage ist, mein Leben zu erneuern, einer in der Lage ist, wirklich mich zu vollenden, dass ich das Gute in der Lage bin zu tun, gehorsam zu sein. Was mache ich? Ich danke ihm. Das ist genau, was hier am Ende aussteht. Dem die Herrlichkeit sei, dem die Ehre sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Je mehr wir von unserer Seite aus erkennen, wie sehr der Herr Jesus Christus in unserem eigenen Leben wirkt, in seiner Erlösung an unseren Herzen und später einmal an unserem Leib, umso mehr sollte wir ihn loben. Umso mehr sollte wir ihm die Ehre geben. Epheser 3, Vers 21 heißt es, in der Gemeinde soll er, der Herr Jesus Christus, die Ehre haben. Er ist der Mittelpunkt der Gemeinde, das Fundament wie das Haupt. Er soll gepriesen werden, er soll verherrlicht werden. Und das biblische Evangelium erklärt genau das. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Und jetzt, wenn ich das alles wirklich, was Gott mir hier heute Morgen gesagt hat, durch sein Wort annehme und glaube, dann kann ich am Ende nur sagen, Herr, ich möchte dir danken dafür, dass du für meinen Frieden gesorgt hast, dass du deinen eigenen Sohn in den Tod geschickt hast, damit ich leben kann. Ich möchte dir danken dafür, dass er sich um mich kümmert. Ich renne ihm dauernd davon. Ich kann nicht wirklich von mir aus meinen Weg finden. Ich bin das Schaf, was immer wieder einen falschen Weg auch eben nimmt und einen falschen Weg geht. Aber er kümmert sich um mich. Er lässt mich nicht einfach meine Wege gehen. Oh Herr, hab Dank. Hab Dank, dass du derjenige bist, der mich zum Gehorsam bringt. Hab Dank, dass du mir Freude schenkst daran, dein Wort und deine Gebote auch zu befolgen. Hab Dank. Dankt ihm vom Herzen, gebt ihm die Ehre. Zu Hause, in der Gemeinde. Ist es nicht das, was die Gemeinde Jesu am allermeisten braucht, dass die Herrlichkeit Jesu Christi mehr und mehr Thema wird, aber auch unmittelbar in der Gemeinde offenbar wird? Im Alten Testament ist es der Höhepunkt bei der Einweihung des Tempels, wenn die Herrlichkeit des Herrn dann eingezogen ist. Habt ihr die Herrlichkeit des Herrn? Habt ihr sie in eurem eigenen Leben? Habt ihr sie in der Gemeinde? Wir haben sie viel zu wenig, auch in Neuestein. Lasst uns darum ringen, dass wir sie noch viel mehr suchen, dass wir noch viel mehr den Wunsch haben, ihm die Ehre zu geben. Und lasst uns daran freuen, dass er, der Herr Jesus Christus, der himmlische Vater, der Heilige Geist, der dreieinige Gott, die Antwort ist, wirklich für all unsere Nöte. Sei es, dass wir müde sind, träge geworden sind, ohne Hoffnung sind. Ihm sei die Ehre. Ich möchte am Schluss mit uns still werden und beten. Ja, ich hebe uns dazu. Unser himmlischer Vater, wir stehen vor dir. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir das ja bekennen, dass wir genauso auch in unserem Leben es erfahren wie hier im Hebräerbrief. Die Menschen beschrieben werden. Wir wissen wirklich darum, was es heißt, träge zu sein oder müde zu sein oder ohne Hoffnung zu sein. Aber du Herr, lass uns nicht stehen, du rangierst uns nicht aus wie ein Werkzeug, welches verbraucht ist und welches man dann wegwerfen muss, sondern du erneuerst uns. Du bringst uns aus unserem Tod zum neuen Leben. du schenkst uns deinen Frieden, du heiligst uns und du wirst uns verherrlichen. Wir dürfen eine Hoffnung haben, weil du unsere Hoffnung bist. Und weil du, Herr, unsere Hoffnung bist, ja, müssen wir nie verzagen. Wir dürfen weiter vorangehen auf unserem Weg. Hilf uns auch in der neuen Woche dazu. Amen.